Hallo und willkommen bei Erfolgsdruck, dem Flyer-Alarm-Podcast. Ich bin Doreen.
Und ich bin Marco. Und Doreen, ich habe mich neulich, als ich das Logo des Kegelvereins Neundorf 1982 e.V. neu gestaltet habe, mal intensiver mit dem Thema Typografie beschäftigt.
Also mit den schönen Schriften?
Jein, das ist die Hälfte.
Okay.
Ich musste googeln. Aber Typografie ist die Kunst und Lehre der Schriftgestaltung. Das heißt, es geht so um die Auswahl und die Anordnung und auch so um das generelle Design von Schriften, aber auch so von ganzen Layouts und wie Schriften eben zusammenspielen.
Mhm.
Das heißt, Typografie hat quasi das Ziel, dass Texte immer optimal lesbar und optisch ansprechend sind. Also egal, ob jetzt auf einem Magazincover oder auf dem Wappen meines heißgeliebten Kegelvereins.
Und das hast du jetzt ausgecheckt nach ein bisschen googeln?
Nee, auf keinen Fall.
Schade.
Aber bald findet ja wieder der Flyer-Alarm Design Award statt.
Mhm.
Und in dessen Jury sitzt Erik Spiekermann.
Mhm.
Und das ist der Fachmann für Typografie. Der lehrt an Hochschulen und der ist Autor von echt einigen Fachbüchern und sitzt auch im Präsidium des Rats für Formgebung und so weiter.
Also ich glaube, die Designerinnen und Designer, die gerade zuhören, die kennen den auch, weil der Mann hat richtig Ahnung.
Definitiv. Und ich bin super froh, dass er die jetzt mit uns teilt.
Hallo Erik und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Guten Tag von Berlin.
Hallo. Kurze Frage zum Einstieg, die muss jeder beantworten. Wann ist denn der Erfolgsdruck bei dir im Arbeitsalltag am größten?
Wenn ich mich nicht vorbereitet habe und blöffen muss. Was immer wieder vorkommt, weil ich denke immer, ach, das mache ich doch mit links. Und dann habe ich nicht richtig das Briefing gelesen, wie eure Fragen zum Beispiel. Und dann kommt es irgendein Punkt, wo ich denke, oh scheiße. Jetzt habe ich keine richtige Antwort und da muss ich entweder Geschichten von früher erzählen, die immer gut kommen, wie ich schon mal nicht wusste, was ich antworten sollte oder sowas und dann irgendwann fällt es mir wieder ein, weil es gibt immer diese Momente, wo ich denke, mein Gott, ich hätte doch vielleicht das Briefing lesen sollen oder die Fragen.
Wir werden es rausfinden. Bevor wir das aber tun, noch also von uns hier als herzlichen Glückwunsch, du hast vor gar nicht allzu langer Zeit den Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft gewonnen oder verliehen bekommen und
nee,
ich würde
nicht.
Einfach gern kurz zitieren. Erik Spiekermann wird für sein Lebenswerk und seinen Pioniergeist bei der Weiterentwicklung von Schrift und Typografie vom analogen Bleisatz bis zum digitalen Zeitalter ausgezeichnet. Das
ja.
geht doch runter wie Öl. Wie fühlt sich
das geht aber erst nächste Woche runter wie Öl. Es wird nämlich am 20. Juni verliehen, der Preis.
Ah.
Ich habe ihn noch nicht.
Ah, Transparenzhinweis. Wir nehmen natürlich einen Monat im Voraus auf. Aber
ach,
gut,
halt, Entschuldigung.
Wir werden
hätte ich jetzt
dir
nicht sagen
gratuliert haben.
Ja, gut. Ich werde ihn bekommen haben. Entschuldige, ich habe den am 20. Juni wird der Gutenberg-Preis verliehen. Und dieses Jahr bekomme ich ihn.
Oder Wahnsinn.
Habe ich ihn? Ich habe ihn ja schon gekriegt. Also er ist mir zugesprochen worden. Er ist noch nicht physisch in meinen Händen, was immer das Dokument dann wird.
Wie war das Gefühl, als du es erfahren hast?
Das habe ich letztes Jahr schon erfahren. Ich war überrascht, weil ich bin in dieser, wie soll man sagen, wissenschaftlich traditionellen Szene so ein bisschen verschrien als Oberchaot und Lautmaul und Besserwisser. Und weil ich mache ja Sachen mit Strom und Gutenberg, um Gottes Willen. Das geht doch gar nicht. Und das muss man doch alles mit Kerzenlicht und mit Fraktur. Und da muss man auch so Pelzmützen aufsetzen und so. Und Lateinisch reden, das könnte ich ja noch. Also in den Kreisen dachte ich nicht, dass ich da so, also ich habe ja dieses Hacking Gutenberg mir ausgedacht. Das sind natürlich für manche Leute, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, weil Gutenberg ist in gewissen Kreisen so heilig. Der ist halt, der hat eigentlich, also er kommt gleich nach Jesus. Jesus konnte über Wasser laufen, Gutenberg hat den Satz von Einzelbuchstaben erfunden, war ja auch toll. Aber ich habe einfach gesagt, was Hacking Gutenberg heißt, was würde Gutenberg heute machen?
Genau, das ist ein super interessantes Projekt. Da geht es jetzt heute nicht so sehr drum, aber wir verlinken es mal in den Shownotes. Also wer sich da noch mehr damit beschäftigen möchte, kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Um jetzt aber mal zum Kern unserer Folge zurückzukommen, zum Thema Typografie. Warum sollte sich denn eigentlich jedes Unternehmen oder jeder Verein vielleicht mit Typografie beschäftigen?
Weil jeder etwas zu sagen hat. Und Typografie ist sichtbare Sprache. Und wenn man das so behandelt, als wenn es nicht wichtig wäre, dann wird es nicht wichtig genommen. Also wenn ich so reinnuschle, werde ich nicht verstanden. Und man kann auch typografisch nuscheln. Oder man kann so klingen wie ein Roboter oder wie jemand, dem es egal ist, was er sagt. Und genau darum geht es ja, dass man die Stimme des Unternehmens, die sichtbare Stimme, auch so gestaltet, dass sie zum Unternehmen passen und auch zum Zuhörer passen.
Das heißt, die Schrift und die Typografie prägt auch stark die Persönlichkeit einer Marke, ne?
Ja, oft ist es ja das Einzige. Also wenn wir zum Beispiel jetzt im Internet nur auf einer Webseite irgendwie durchscrollen und weiterlesen, haben wir keine Logos und keine Mitteilung. Wir haben nur die Schrift selber und man sollte eigentlich an der Schrift erkennen, von wem das kommt. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich. Da gab es nur 3 Webschriften, die im Browser erschienen. Die Zeit ist lange vorbei. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Spiegel online lese, dann sieht der anders aus als die FAZ oder die Süddeutsche. Und das allein reicht schon, um zu wissen, wo ich bin. Im Guten wie im Schlechten.
Kann denn zum Beispiel eine und die gleiche Botschaft irgendwie durch andere Schriftarten oder durch generell andere Typografie anders wirken? Zum Beispiel, wenn eine Luxusmarke die falsche Schrift wählt oder die falsche Typo, kann die dann einfach, naja, billig wirken?
Naja, stell dir jetzt mal vor, Mercedes-Benz ist da neulich die Schriften für gewechselt, neu gemacht vor 3-4 Jahren. Die würde jetzt, sagen wir mal, mit Comic Sans, kennt ja jeder.
Oh, also ja.
In so einem handgeschriebenen, aber schlecht handgeschriebenen, dann sagen hier, Leute kaufen Massen auf die neue S-Klasse. Das wäre als Witz ganz komisch, aber das kann man auch nur einmal erzählen. Das geht natürlich überhaupt nicht.
Mhm.
Das Problem ist bei solchen Marken, die haben ja immer zwei Aspekte. Einmal, also Mercedes ist ein gutes Beispiel, weil das jeder kennt. Der eine Aspekt ist natürlich das Wertvolle, das Edle. Da gibt es so ein Bild, was alle im Kopf haben, so die Bank. Das müssen so vornehme Serifenschriften sein, bisschen gediegen, aus Stein geschnitzt eher. Aber dann gibt es auch technischen Fortschritt, also Technik überhaupt und dass Sachen gut funktionieren. Und das wiederum wird ja eher assoziiert mit relativ kühlen Technikschriften, die keine Schnörkel haben. Und das beide zusammenzubringen, hat Mercedes einfach so gemacht, dass er beide Schriften verwendet. Wir haben eine Schrift mit Serifen für Mercedes und eine ohne. Und die ohne erscheint zum Beispiel natürlich auf den Tachos, auf den Instrumenten. Und dann ist aber immer ein Wort aus der anderen dabei. Und wenn es nur KMH steht oder irgendwas anderes, damit dann sofort in Verbindung, Mercedes sind die mit den beiden Schriften. Die sind ein bisschen besser als die anderen, die können sich nur eine leisten.
Ich hatte mal vor langer, langer Zeit so einen Kurs belegt, irgendwie Grundlagen der Gestaltung. Und da habe ich irgendwie noch so als Halbwissen im Hinterkopf, dass man immer, wenn es viel Text gibt, also wenn Leute etwas gut lesen können sollen, zum Beispiel jetzt in einem Beitrag in der Zeitung, in einem Magazin oder FAQs oder so, dann soll man eher so Schriften mit Serifen nehmen, jetzt sowas wie Times New Roman würde mir einfallen. Und wenn es um Überschriften geht oder um Headlines, um irgendwie wenig Text, dann soll da wenig Serifen dran sein. Stimmt das oder ist das einfach nur so eine Faustregel, die man so absoluten Einsteigern wie mir mal mitgegeben hat?
Ja, es gibt dafür zwei Gründe. Die eine ist natürlich, dass man am besten liest, was man am meisten liest. Also ich kann zum Beispiel noch Fraktur lesen, weil ich in der Schule noch gelernt habe, bei der 50er Jahre. Ihr könnt das wahrscheinlich erst nach einer halben Stunde Einübung was lesen. Das heißt, die Fraktur ist damit ja nicht unlesbar, nur für euch nicht. Also ich kann ja auch Ungarisch nicht lesen, obwohl ich die Schrift erkennen kann. Also die Schrift selber sendet ein Signal, das ich gerade gesagt habe. Also ich erkenne, das ist eine Schrift, die ist so Buch- oder zeitungsähnlich. Also ich befinde mich hier in einem längeren Text, der relativ ernst ist. Wenn ich so ein fettes Ding habe wie auf der Wurstpackung, befinde ich mich eben im Werberaum.
Ja.
Dazu kommt aber auch ganz, ganz, ganz physisch, dass schon die Serifen, die also Buchstaben stärker voneinander unterscheiden. Wenn ich eine schmale Headline nehme und dann von mir auch noch nur Großbuchstaben, sehen die Buchstaben alle ziemlich ähnlich aus. Die Unterschiede sind geringer, weil es kaum noch Innenräume gibt. Dann sieht ein O wie ein D aus, ein B hat zwei Löcher und B und R sehen irgendwie auch immer gleich aus. Die werden sich immer ähnlicher, je weniger Detail da ist, ist ja klar. Zu viel Detail, also Schnörkel, da macht es Lärm und Lärm braucht man auch nicht. Aber dass ich zum Beispiel bei einer Serifenschrift nicht nur die Serifen habe, die dünner oder fetter sein kann, auch die Innenräume sind zum Beispiel geneigt. Guck ja, mach das morgen zu Hause, nimm dir ein kleines O von irgendeiner Zeitungsschrift, dann wirst du sehen, dass die Außenlinie ist, sagen wir mal, oval. Kann aber sein, dass die Innenlinie, das gleiche Oval, ist immer ein bisschen gekippt. Gibt also einen schrägen Kontrast und der macht Bewegung, Lebendigkeit, der macht aber auch Identifizierung. Ich kann dann E besser und O besser vom C unterscheiden. Die Außenform ist die gleiche in allen drei Fällen. Also es gibt sowohl die kulturelle Konditionierung, was wir gewohnt sind, aber auch die physischen Geschichten, dass ich zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, Mercedes-Benz wieder auf ganz kleinen Instrumenten machen, darf es natürlich nicht zu dünn sein. Die Ziffern sind wahnsinnig wichtig und die Buchstaben müssen sich stärker voneinander unterscheiden als groß oder bei Test. Beim normalen Buch liest man ja drüber weg. Da liest man ja nicht jeden Buchstaben. Aber wenn es drauf ankommt in der Tabelle oder bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung, dann kommt es drauf an. Mhm. Ich mache deswegen die I's in meinen Schriften meistens mit der kleinen Strich oben, der Serif und einem runden Punkt, weil sich der besser vom Boden trennt. Ihr kennt das alle. Nummern einfügen irgendwo in Helvetica oder in Ariel. Das kleine L, das kleine I, die 1 und das große I sehen alle gleich aus.
Ja.
Oh ja.
Man weiß jetzt nicht, habe ich jetzt Doppel-L geschrieben oder Doppel-1 geschrieben oder Groß-I oder sowas. Und das ist natürlich fatal in solchen Umgebungen. Also ich habe damit ja angefangen bei Telefonbüchern. Das ist auch fatal. Wenn man den Müller mit einem L anruft, den Müller mit drei Ls, ist es doof. Und wenn man die Telefonnummer nicht lesen kann, ist es noch doofer.
Das ist
also
wahr.
Das hat, wie gesagt, nochmal technische, physiologische, aber auch kulturelle Gründe.
Da hast du jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten. Gibt es noch mehr so typische Fehler, vielleicht auch bei ganz bekannten Unternehmen, du musst sie ja nicht nennen, aber typische Fehler, die dir immer wieder begegnen in der Typografie und wie könnte man die vermeiden?
Na, der Hauptfehler ist natürlich, dass es Moden und Trends gibt, auf die manche Leute einspringen, die da aber völlig falsch sind. Das Beispiel ist, ihr werdet es kennen, vor ein paar Jahren, als es mit den kleinen Bildschirmen losging, sagen wir mal 10 Jahre jetzt so, als jeder eigentlich ein Mobilfone hatte, aber die Schrift, die Bildschirme noch nicht so wahnsinnig toll waren und die noch nicht alles so schnell war. Da sind sehr viele Modemarken, so à la Balenciaga und Burberry, wie heißen die Engländer? Also englische und französische, italienische Luxus-Modemarken. Mhm. Den haben sich alle von irgendwelchen jungen Männern mit weißen Socken erzählen lassen, dass jetzt ja, wir sind ja so toll, wir sind ja so obercool, wir sind ja so Hightech-mäßig, wir haben jetzt alle Website und wir machen jetzt alle ganz coole Sachen da auf diesen kleinen Bildschirmen. Aber das muss jetzt nach Hightech aussehen, jetzt müssen die alle Serifen weg. Die hatten alle, die Mode weiß man, die Italiener haben eben klassische italienische Schrift, die Franzosen auch, Dior und so weiter, die haben diese klassischen Schriften, weil sie klassische Mode machen. Die haben alle ihre Logos umgestellt, die Logos und den Text auch, auf so Helvetica-mäßige. Mhm. Und sahen natürlich alle gleich aus. Das war nur, weil diese Idioten jetzt erzählt haben, 3 Jahre hinter der Technik her waren und nicht gewusst haben, dass das schon lange keine Rolle mehr spielt. Dass man Times New Roman genauso gut lesen kann wie Helvetica, sogar noch andere. Und die haben inzwischen 3, 4, 5 Jahre später, sind die alle wieder zurückgegangen, weil sie haben gemerkt, dass wenn es in der Modeumgebung, also in Zeitschriften oder auch in Läden stattfindet, dass dann darf Balenciaga nicht die gleiche Schrift haben wie Dior, also abgesehen von der Länge des Wortes, weil da fehlt auch der Hinweis darauf, sind wir jetzt, also Balenciaga sage ich immer, wenn meine Frau kennt sich da ganz gut aus, weil die sind ein bisschen rebellisch, die können sich sowas leisten, die haben schon schräge Sachen. Dior ist totaler Mainstream, also nur mal eine Marke zu nennen, die dürfen sowas nie machen. Und diese Unterscheidung ist weg und wird unter anderem auch durch Typografie gemacht, in der Werbung, auch in den Etiketten und in der ganzen Kommunikation.
Oder man macht es dann halt wie Mercedes und kombiniert es dann clever, je nachdem, wo es passt.
Die haben, also die Geschichte bei Mercedes ist ja auch schon 30, 40 Jahre alt, aber das ist sehr clever und dabei, die waren auch drauf und dran, das abzuschaffen, weil ihnen irgendwelche Techniker erzählen oder Pseudotechniker, irgendwelche halb ausgebildete Leute, dass man heute auf dem Computer muss das alles viel einfacher sein, weil das ist, aber der Bildschirm hat inzwischen höhere Auflösung als Papier. Ich meine, ich gucke euch beide jetzt an von 500, 600 Kilometern weit weg, das ist unfassbar, die Schärfe, die ich da sehe. Du hast also Schallschluckwände hinter dir, Marco. Da kann ich jeden einzelnen Buckel, dieses Schaumgummi, das kann ich von 600 Kilometern aus erkennen. Das ist doch unfassbar. Da hätten uns vor 10 Jahren die Leute gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Diese Signale, die müssen ja nach Brüssel und dann von da nach Atlanta, Georgia und dann nach New York und dann wieder nach Brüssel und dann nach Würzburg oder irgendwohin. Ob es da überhaupt Strom gibt, weiß man ja gar nicht. Also das sind alle Pseudo-Geschichten, die alle dumm sind und nie gestimmt haben.
Gibt es denn überhaupt noch einen Unterschied bei einer guten Typografie jetzt zwischen Druck und Bildschirm?
Ja, schon. Also es gibt natürlich das grundsätzliche Problem, dass wir in eine Glasscheibe gucken. Wir gucken in Licht, was ja jeder irgendwann mal gelernt hat, dass das ziemlich doof ist. Weil man guckt ja nicht in die Sonne. Das macht man einmal und dann nie wieder. Und was wir jetzt machen eigentlich, wir gucken wieder in einen Bildschirm. Ich weiß nicht, wie viel Nits, das wird ja in so einer komischen Einheit gemessen. Das ist eigentlich völlig bescheuert. Und deswegen ist das auf Papier lesen immer noch gesünder, weil das Papier strahlt zwar ein bisschen, aber es filtert auch. Also der Kontrast zwischen dem schwarzen Buchstaben, wenn er jetzt schwarz ist, und dem Papier ist nicht so stark. Dazu kommt noch, das ist aber mein Buchdruckthema, dass es eventuell auch noch eine unscharfe Kontur gibt. Das ist, wie sind wir wieder bei Wolle und Nylon. Der Bildschirm ist eigentlich Nylon. Das ist glatt und hart und funktioniert gut, aber das möchte man nicht anfassen, abgesehen vom Schwitzen. Das Papier ist eben unscharf und Schrift auf Papier, auch in den modernsten Drucktechniken, ist immer noch ein bisschen kriselig am Rand, weil eben das Papier, wir reden jetzt nicht von Hochglanzpapier, immer ein bisschen komisch ist, also weich ist. Deswegen gucken wir uns auch, du würdest ja nie ein Buch oder eine Zeitschrift auf Hochglanzpapier lesen. Das tut im Auge weh. Aber in Bildschirme gucken wir rein, was eigentlich völlig bescheuert ist.
Mhm. Deswegen haben auch so E-Book-Reader dann doch so eine kleine Zielgruppe für sich gefunden. Ne? Ist ja ein Bildschirm, aber der imitiert
so ein bisschen. Ich lese selber nicht, weil ich lese lieber Bücher, aber es gibt da inzwischen durchaus Fortschritt, dass man eben nicht in eine Lampe guckt. Abgesehen mal vom Stromverbrauch. Das ist natürlich ein anderes Thema. Also das in die Bildschirme gucken ist auch physisch auch schädlich. Also wer das den ganzen Tag macht, weiß selber abends, wo man Kopfschmerzen hat. Ne?
Was ich dich noch persönlich frage, weil es mich immer persönlich interessiert. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, vor ein paar Jahren, ich glaube bei der letzten oder vorletzten Weltmeisterschaft, gab es ja diesen Fauxpas mit den Rückennummern bei verschiedenen Nationalmannschaften von Adidas. Das sah dann die 44 aus wie so eine SS-Rune fast schon.
Ja, fürchterlich.
Ja, ist dir auch schon mal sowas Ähnliches irgendwo aufgefallen oder vielleicht sogar selbst passiert, wo du die Hand vor den Kopf geschlagen hast und dich gefragt hast, wie konnte das?
Ich würde sowas nicht machen, aber ich habe doch gerade ein Fußballspiel gesehen. Ach, die deutschen Frauen haben doch gerade gegen jemand gewonnen vor ein paar Tagen. Gegen
Norwegen haben die gewonnen, oder?
Norwegen. Die Norweger hatten auch so Ziffern auf dem Rücken. Ich dachte, was ist das denn für Ding? So komisch verbogene, die wollen anders sein. Mhm. Aber wenn A anders ist, ist es eben kein A. Es gibt schon eine große Bandbreite. Aber bei Ziffern wird es dann schon sehr schwierig, weil eine 3 und eine 8 sind ja gleich, außer dass bei der 3 links was ab ist. Und auch eine 7 und eine 4 haben so einen Schrägstrich. Also Ziffern sind ganz, ganz kompliziert und sind sind eben auch kritisch, wenn man sie verwechselt, weil wenn man statt 8 eine 6 liest oder bei einer 9 statt 6 liest man häufiger, weil die ja die gleiche Form ist umgedreht. Also meine 9 und meine 6 sind nicht identisch. Die muss man immer noch ein bisschen anders machen, damit man sie nicht verwechselt. Denn unser Hirn ist ja auf dem Kopf, also wir lesen ja auf dem Kopf, das Hirn dreht es erst um. Hinten am Auge ist es auf dem Kopf. Wie jeder weiß, der mal in eine Lochkammer geguckt hat. In der zum Beispiel Mainz, St. Pauli, Schalke haben alle eigene Schriften inzwischen, auch auf den Trikots. Das sind alles Kollegen von mir, die das machen.
Ah, stimmt, bei St. Pauli habe ich gelesen, die haben jetzt eine linkskursive Schrift.
Das ist der Gag, weil St. Pauli ja eben sozusagen linksgeneigt ist.
Ja.
Also es ist ein bisschen ein Kalau, aber zumindest haben sie bei der Gestaltung ihres Auftritts eben auch die Rückennummer, die sehr, sehr wichtig sind zur Identifikation gemacht und auch die Namen der Spieler und auch das Logo. Also St. Pauli, Mainz und Schalke. Ich glaube, ich würde gerne mal Bochum machen, weil die haben jetzt die schlimmsten Logos aller Welt, aber da kommen wir auch noch hin.
Ich merke schon, da muss man sich echt viele Gedanken auch vorher machen. Wie sehen die Zahlen dann aus? Was wollen wir damit aussagen und so weiter?
Ja.
Ich glaube auch, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Firmen, vielleicht auch kleinere Firmen, oft zu bekannten Standardschriften greifen, anstatt sich irgendwie selber was auszudenken oder zu leisten. Aber ist es denn immer so gut? Also wann ist denn Zurückhaltung besser und wann darf es auch mal eine extravagante Schriftart sein?
Ja, eine eigene muss ja nicht extravagant sein. Also ich glaube schon, dass für jemanden, der kein Geld ausgibt, es gibt ja nur wirklich, also ich habe neulich gezählt, ich habe 17.000 Schriften auf meinem Computer. Ich habe ja einen Vertrieb vorher gehabt, die sind auch alle legal, entweder habe ich sie selber gemacht oder im Vertrieb gehabt oder wie auch immer. Ich kriege auch von Freunden viel geschickt. Da habe ich selber manchmal schon Probleme, wo ich dann überhaupt anfangen soll, weil sich am Ende doch nicht so wahnsinnig voneinander unterscheiden. Also es gibt der Hauptgrund, warum ich eine eigene Schrift mache, ist eigentlich, abgesehen von der Unterscheidung, wenn ich wirklich sehr viel schriftlich kommuniziere, große Marken zum Beispiel, dass ich keine Lizenzen bezahlen muss. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt eine Schrift mir bei einer der großen Schriftlieferanten, Adobe, Monotype, sonst wie, kaufe, ich muss eine Lizenz bezahlen, es ist ja eine Software, dann bin ich im Jahr schon mal zigtausend los. Jedes Jahr. Teilweise auch, wenn ich eine Weblizenz habe und eine Million Auflage habe wie der Spiegel oder sowas, dann wird es richtig teuer. Wenn ich aber selber eine mache, dann kommt auch noch dazu, dass wenn ich eine Schrift habe, die, egal von mir ist auch Ariel oder Helvetica heißt, dass dann auf jedem Computer der Welt ist eine andere Version davon oder in der Türkei ist eine andere als in Afghanistan, als in Deutschland oder als in Spanien. Also es fängt da schon an, dass es sich ein bisschen unterscheidet, weil jeder denkt, ach, das kommt nicht so drauf an, dann nehme ich eben die. Wenn die Schrift Bosch Sans heißt oder Mercedes Sans oder Mercedes Serif, dann weiß jeder Drucker im entferntesten Dorf und jeder Programmierer sonst wo, ich muss die nehmen, das ist nämlich die richtige. Die zahlen also einmal für die Entwicklung, die kann dann auch spezifische Probleme lösen. Das ist zum Beispiel für Bayer haben wir eine Schrift gemacht. Wir wissen, die Arzneimittelleute haben dieses ganze Kleingedruckte hinten auf den Packungen. Und da kann man punkten, wenn die lesbar sind und nicht so viel Platz brauchen.
Mhm.
Das ist ein spezifisches Problem. Das Problem hat Bosch vielleicht auch. Da haben wir die Schrift sogar auf die Zündkerzen gebracht. Also das muss man auch erstmal machen. Also die spezifischen Probleme kann man besser lösen. Die Marke kommt einem etwas näher, weil man sie doch unbewusst identifizieren kann und man spart einen Haufen Lizenzen.
Mhm. Ja.
Das ist meistens der Anspruch, dass man, also wenn wir so eine Schrift machen, dann sind da keine 200.000 für fällig.
Mhm.
Leider.
Müsstest du viel weniger Schriften machen dann dafür.
Ja.
Wenn ich jetzt meinen ersten Flyer gestalten möchte, hör mal, für eine kleine Firma, für ein Jubiläum oder für einen Sportverein, für einen Tag der offenen Tür, wie auch immer. Welche Tipps würdest du mir geben, wenn es ums Thema Typografie geht? Vielleicht deine drei Top-Tipps.
Na, der eine Tipp ist schon mal weniger, ist mehr. Also wenn ich jetzt, um bei dem Thema vom Vereinsvorsitzenden, da muss dann drauf die Adresse, wann es stattfindet, was es ist. Dann noch irgendwie ein Eye-Catcher, also irgendwie was ganz Tolles, ein Gag. Und dann noch der Name des Vorsitzenden und seine Frau und Kassenwart. Und dann noch ein Bild vom Heim und ein Bild vom Zaun drum und ein Luftbild von der Gegend. Also wahnsinnig viel Kram. Und da ist es meine Aufgabe, immer erstmal zu sagen, hört mal auf, Augenblick mal, Leute. Das ist ein Zettel, der ist so groß wie eine Postkarte. Den guckt man sich dreimal an, da muss ich sofort wissen, was will wer von mir? Und dann notfalls noch wann. Denn wenn es mich interessiert, brauche ich auch nicht zu wissen, wann es ist. Also ich muss erstmal wissen, was ist es? Ausverkauf, Hula-Hoop-Wettbewerb, was immer. Das muss schon mal das Ding sein. Und das muss dann vielleicht auch noch, sagen wir, beim Hula-Hoop-Wettbewerb hätte ich vielleicht irgendwie eine Schrift mit Kringeln, die nach Hula-Hoop aussieht.
Mhm.
Während beim Ausverkauf muss es ein bisschen billig aussehen, so handgeschrieben. Oder mit so Erpresserbrief mit geklebten Zetteln, dass man weiß, der Scheiß muss raus, der ist willig. Da habe ich schon mal das Thema typografisch gelöst. Und dann kommt nur noch wo oder wann eigentlich. Und das ist auch, dann ist eben der, was haben wir heute, der 9. Juni 26. Und dann kommt noch Anlegestelle vom Dampfer in Würzburg unten oder was immer. Ja. Heute gibt es da einen gegenüber der Festung, so eine Anlegestelle, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, so ein kleiner Hafen, genau.
Siehst du, weiter, war ich doch, neulich. Na, ein paar Jahre her. Also, dann kann der ganze Kram, denn ob da der Vorsitzende da eine Rede hält oder irgendwie hinten noch Käsekuchen serviert wird, das kann auf die Rückseite oder erst später, weil erstmal Aufmerksamkeit erringen geht nur mit dem was, wo, wann oder was, wann, wo, wie auch immer. Und das was ist das Allerwichtigste. Denn dann sortiere ich ja schon 99% der Leute aus, die es nicht interessiert. Und das geht am besten, das würde ich jetzt über Klischees, Vorurteile, also es gibt ja einen Grund, warum Vorurteile heißen. Weil sie nämlich Urteile sind, die man fällt, bevor man weiß, um was es geht. Wenn ich eben irgendwas Abgerissenes sehe, weiß ich, schnell und billig. Wenn ich was Graviertes, Ziseliertes sehe, weiß ich, teuer, Bank und so weiter oder Juwelier. Das sind alles Sachen, die bei uns im Kopf sind und die muss ich als Gestalter erst bestätigen und dann vielleicht ein bisschen wieder in Frage stellen, damit es nicht langweilig wird. Man muss es auch irgendwann mal brechen, denn dann mache ich die Serifenschrift eben in leuchtend orange auf schwarz, was keine Bank machen würde oder Neonbuchstaben oder sowas. Also man muss sich dann auch gleich immer noch die Möglichkeit lassen, das wieder ein bisschen hinters Licht zu führen, damit es nicht langweilig wird. Denn wenn man nur die Vorurteile bestätigt, dann kennt man ja schon alles. Also muss man auch wieder sagen, pass mal auf, hier geht's aber auch noch rund.
Also ein kleines bisschen Mut gehört schon dazu.
Ja, sonst brauchst du den Beruf nie anzufangen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt auch da eine ganz einfache Prämisse, die habe ich früh schon gelernt. Wir müssen nicht machen, was die Aufträger wollen, sondern was sie brauchen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du da als 23-jähriger Grafiker von der Schule kommst, wirst du da hast du irgendeinen Handwerker um die Ecke, der will jetzt unbedingt seine neue Fräsmaschine ins Licht, aber kein Mensch interessiert eine Fräsmaschine. Die interessieren die Löcher, die du damit fräsen kannst oder die Möbel, die du damit herstellen kannst. Da musst du den ausreden. Das ist wie mit den Autos, wie lange habe ich mit den Autoleuten, ich habe bei Audi und die ganzen Autos gemacht, dass die immer mit ihrem Vierventiler ankommen. Da haben immer, welcher von den Audi-Käufern weiß, was ein Vierventiler ist? Keiner, überhaupt keiner. Die reden zwar am Schreiben, ich habe ein neues Auto, der hat 16 Ventile. Und dann fragen die nächsten, wie viele Zylinder hatten der? Naja, natürlich vier, weil vier Ventiler, ne? Ist ja klar, aber das irgendwann haben die aufgehört, diesen technischen Kras in die Werbung zu bringen, weil das bringt überhaupt nichts, keiner versteht es. Das klingt zwar irgendwie toll, aber das hält nicht lange vor. Und das muss dann den Auftrag geben, das sind natürlich alles Leute mit Benzin im Blut, wie sie selber bezeichnen. Die sind natürlich stolz drauf, finden das toll. Aber das interessiert keinen Arsch. Die interessiert nur, wie schnell läuft die Kiste, wie viel Sprit braucht sie, wie sieht sie aus und wie viele Kinder passen rein. Oder was immer. Also solche Geschichten. Und das den Leuten beibringen, das auch vielleicht noch mit Humor zu vermitteln, dann kann man diese 4-Ventiler oder 16-Ventiler immer noch irgendwo erwähnen im Kleingedruckten. Aber damit Werbung zu machen, das ist inzwischen Comic, wenn man sowas macht. Also macht auch keiner mehr, wie ihr gesehen habt. Außerdem gibt es ja bei Elektroautos auch keine Ventile mehr, außer im Reifen. Haben immer noch 4 Ventile. Jedes Auto hat 4 Ventile.
Immer noch 4 Ventile.
Ist das? Sag ich doch.
Also
aber
nicht
gesagt, das muss man lernen und das habe ich auch gelernt, wenn ich das noch sagen darf.
Ja, klar.
Dass man eben immer mit einem Auftraggeber. Natürlich muss ich ihn davon überzeugen, sein ursprüngliches Briefing zu ändern oder mir zuzuhören oder vielleicht sich selber mal zu überlegen, dass er nicht zu Ende gedacht hat. Das kann man aber nur machen, wenn man ihn respektiert und wenn man was von seiner Sache versteht. Das ist das größte Problem und das Schönste. Ich habe, weil ich das inzwischen seit, glaube ich, 50 Jahren oder so mache, mehr, habe ich wahnsinnig viel über viele Gewerke gelernt. Ich habe für Auto, für Chemie, für Versicherung, ich habe eigentlich für alle Branchen der Welt gearbeitet. Und wenn man mit den Leuten 1, 2, 3 Jahre zusammenarbeitet, lernt man unheimlich viel. Also ich kenne über deren Geschäft sehr, sehr viel. Nicht so viel wie die selber, aber man kennt den ganzen Menge. Und sobald die Leute das mitkriegen, dass man Interesse hat an ihrer Arbeit und dass man sich auch informiert und auch mal runter in die Werkstatt geht oder, ich weiß, für Otto Bock diese Gliedmaßenhersteller, künstliche Arme und Beine, bei denen war ich 2, 3 Tage in den Werkstätten. Ich habe dermaßen viel gelernt, habe den Löcher in den Bauch gefragt und das haben die aber ihrem Chef weitergegeben. Da war so einer bei und so ein Werbefuzzi, bin ich ja gar nicht mehr egal. Und der wollte wissen, wie wir das und das machen. Also das spricht sich rum, dass da einer ist, der echtes Interesse hat. Nicht so ein Fuzzi, der herkommt, den sagt, der macht das alles scheiße, das müssen wir in Zukunft so machen. Damit kommst du nicht weiter, du musst zuhören und dann hast du plötzlich Freunde im Haus. Und wenn du Freunde im Haus hast, dann kannst du dir alles leisten. Dann sagen die dem Chef, aber der Typ ist ganz in Ordnung, der weiß, wovon er redet. Ist ein bisschen anstrengend, aber ich bin von Hause aus Gott sei Dank sehr neugierig, deswegen kommt mir das sehr entgegen. Will sowieso immer alles wissen.
Jetzt, wo du schon deine über 5 Jahrzehnte lange Karriere oder deine Arbeit mit dem Thema Typografie angesprochen hast, gibt es irgendein Detail oder eine Schrift oder irgendeinen Aspekt daran, das dir, wenn du es siehst, immer noch Freude bereitet wie am ersten Tag?
Ja, es gibt 2 Sachen dabei. Das eine ist, gerade wenn ich sehe, dass jemand anders mit einer meiner Schriften, Schriftentwurf ist ja wirklich nur vielleicht ein Drittel meiner Arbeit, aber das war sicherlich mal ganz wichtig, weil ich damit relativ früh angefangen habe und auch ziemlich viel geändert habe an der Szene. Das finde ich immer schön, wenn einer meine Schrift nimmt, sagen wir mal, heute Morgen, gerade habe ich was gesehen, die Meta, die hat ja mal angefangen, sollte mal die Hausschrift der Post werden für die Telefonbücher, also für ganz schwierige Probleme zu lösen und ganz klein möglichst. Und heute, gerade habe ich gesehen, da gibt es so ein Straßenfest von der thüringischen Landesregierung. Offensichtlich hat Thüringen die Meta als Hausschrift, die Stadt Mainz übrigens auch. Und die haben damit große Werbung gemacht. Da sehe ich, guck mal, der Buchstabe war eigentlich für so klein, für meine Telefonnummer im Telefonbuch. Und die machen die einen halben Meter groß. Das sieht scheiße gut aus. Also ich würde selber wahrscheinlich nicht, würde ich mich gar nicht trauen. Weil diese kleinen Dinger sind mir viel zu empfindlich. Und die machen das. Und das kommt, also die brechen die Regeln, die ich implizit im Kopf habe. Und das ist toll. Und das zweite ist dieser Rumpelstilzchen-Effekt. Das habe ich schon mal drüber gesprochen. Also wenn ich Bahnfahrer, was ich relativ häufig und gerne mache, es ist ja überall diese Schrift auf allen Displays und sonst wo in verschiedenen, manchmal auch schlecht genutzt. Aber da gibt es so eine Kaffeetasse, da sind so ein Becher und da sind irgendwie so ein paar Sprüche drauf aus meiner Schrift. Dann sitze ich da in meinem Sitz auf dem Tablett und lache mir einen ab, dass ich weiß, ich habe das gemacht und keiner weiß das. Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Spiekermann heiße. Und das finde ich viel besser, wenn er sagt, hat Spiekermann gemacht. Das fällt total lang. So ist das richtig mein. Ich bin der Einzige, der es im ganzen Zug weiß, dass ich das gemacht habe. Oder ich fahre ja in Berlin mit dem Bus und die sind knallgelb und ich weiß, dass ich dieses Gelb gemacht habe damals und kein anderer weiß das. Das finde ich viel toller, als wenn das dran stünde. Also das ist, glaube ich, dieser Rumpelstilzchen-Effekt. Keiner weiß es. Ich werde mich nicht in der Mitte zerreißen, wenn es jemand redet, aber ich weiß nicht, warum ich da so ein Vergnügen dran habe. Habe ich aber irgendwie.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Sehr schön. Erik, vielen lieben Dank für das Gespräch und deine Einblicke. Es war super spannend. Und ja, weiterhin viel Erfolg.
Macht's gut, ihr beiden. Tschüss.
Danke. Dankeschön. Tschüss.
Also Doreen, was ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass viel wichtiger als die Typografie an sich ist das Zusammenspiel zwischen der Typografie und dem Unternehmen oder dem Verein, der sie eben einsetzt. Also wenn ich jetzt ein luxuriöses Image pflegen möchte, dann muss auch meine Schrift dazu passen und auch die Art, wie ich sie platziere. Und wie geht's dir so?
Ja, da hast du völlig recht. Das ist die eine Seite, die sich Unternehmerinnen und Unternehmer oder eben der Verein vorher überlegen sollten. Und dann sind sie nämlich auch in der Lage, den Leuten im Marketing ein gutes Briefing zu geben. Ich habe nämlich auch gelernt, durch eine durchdachte Typografie transportieren Texte nicht nur Informationen, sondern eben auch die Botschaft dahinter. Und diese Botschaft zu verstehen, ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von uns Kreativen im Marketing. Das heißt, wir brauchen ein wirklich gutes Briefing von unseren Kundinnen und Kunden. Das heißt, wir müssen nachfragen, zuhören, auch mal hinter die Kulissen schauen, auch wenn es im Alltag manchmal nicht passt oder stressig ist. Aber es ist unglaublich wichtig, denn wenn wir die DNA einer Firma oder eines Vereins verstehen, dann bekommt der Kunde oder die Kundin am Ende nicht nur das, was er will, sondern das, was er wirklich braucht.
Und was wir wirklich brauchen, seid ihr, unsere Zuhörer. Deswegen abonniert diesen Podcast und folgt FlyAlarm Official auf allen gängigen Social Media Kanälen.
Wir sagen jetzt erstmal Tschüss und bis bald.
Bis dann.
Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr noch viel mehr über Druck- und Marketingthemen wissen wollt, dann schaut doch mal im FlyAlarm Shop im neuen Wissensbereich vorbei. Hier erwartet euch unter anderem ein brandneuer KI-Chat, mit dem ihr über eure Marketingideen, Kampagnen oder auch Druckfragen reden könnt. Außerdem findet ihr hier Videos, alle Podcast-Folgen, jede Menge Blogbeiträge und vieles mehr. Viel Spaß beim Entdecken!